Hallo liebe Hörerinnen, das ist eine Sprachmemo direkt für euch. Denn ab sofort kann man unseren Podcast auch über RTL Plus Musik hören. Das ist eine eigene App, in der man Musik und Podcast hören kann. Sie ist kostenlos herunterzuladen im App Store oder im Play Store. Und ja, dort könnt ihr ab sofort unseren Podcast abonnieren und hören und vieles mehr. Viel Spaß und jetzt gleich viel Spaß bei der Folge.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe gereifte und interessierte Frauen dieses Landes. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration.
Wir, das sind Diana Helfrich und
Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte Woman Redaktion.
Heute spricht Julia mit
Melanie Büttner. Sie ist Fachärztin für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Sexualtherapeutin und Sexualmedizinerin. Außerdem ist sie Autorin des tollen Buches »Ist das normal? Sprechen wir über Sex, wie du ihn willst«, in dem so viel Wissenswertes über Sex drinsteht, das aber eben auch viele Einladungen bietet, sich mit der eigenen Sexualität zu beschäftigen. Denn nur darum geht es ja zunächst einmal. Was möchte ich eigentlich? Und will ich das wirklich oder denke nur, ich will es? Was tut mir gut? Was mag ich und was nicht? In ihrem gleichnamigen Podcast »Ist das normal?« sprechen Melanie Büttner und Kolleginnen der Zeit darüber hinaus wöchentlich mit Menschen, die sich beim Thema Sex in all seinen Facetten auskennen. Aber heute ist sie bei uns, bei Meno an mich, und das freut mich besonders, denn wir beide wollen heute darüber sprechen, wie wir in langjährigen Partnerschaften oder einfach als Frauen wieder den Weg ins Bett finden, wenn die Lust wie auch immer erloschen ist. Wir uns aber wieder Sex wünschen. Dabei werden wir über die Besonderheiten bei heterosexuellen Paaren, aber auch in langjährigen lesbischen Beziehungen sprechen. Eben einfach über Frauen, die ihr Sexleben zurückwollen und den Sex finden möchten, der sie erfüllt. Hallo, willkommen, liebe Frau Dr. Büttner.
Hallo, ich freue mich über die Einladung.
Ja, ich mich auch sehr. Ich frage jetzt mal, starte wirklich mit einer Binsenweisheitsfrage, aber ich frage das trotzdem mal. Ist es normal, dass langjährige Partnerschaften da ein größeres Thema haben, überhaupt noch Sex zu haben?
Ja, absolut. Also es betrifft ganz, ganz viele Menschen, und zwar tatsächlich oft, je länger sie sich in einer Beziehung befinden. Am Anfang ist es ja oft diese Leichtigkeit. Ja, da findet man irgendwie fast magnetisch zueinander und alles ist spannend und alles ist interessant. Und die Menschen, die frisch zueinander gefunden haben, nehmen sich in ihrer Verliebtheit ja auch oft ganz viel Zeit füreinander und erleben das tatsächlich als so eine Art Abschalten vom Alltag. Und wenn man dann aber länger miteinander ist, dann tauchen natürlich ganz andere Themen auf, dann kennt man sich schon ein bisschen besser, dann ist es nicht mehr so neu. Vielleicht verändert sich die Beziehung auch, weil Kinder dazukommen, weil der Job auf einmal mehr Raum fordert, weil Herausforderungen im Leben eine Rolle spielen. Also dann geht es eher um die Frage, wie kann ich denn oder wie können wir denn trotz der Herausforderungen, die das Leben uns stellt, immer noch so richtig zueinander finden, überhaupt Zeit miteinander verbringen und uns auch erotisch annähern.
Ja, wir hatten ja auch eine Folge, da waren Sie jetzt nicht unser Gast, wo wir darüber gesprochen haben, ist auch okay, wenn es dann einfach nicht mehr so ist, also ist ja auch okay. Heute soll so ein bisschen mehr der Fokus darauf liegen, so was ist denn, wenn es für mich eigentlich nicht okay ist und ich eigentlich so ein bisschen zurück möchte. Ich habe trotzdem nochmal einen ganz interessanten Satz in Ihrem Buch gelesen. Sie sagen nämlich, wenn ich es richtig verstanden habe, man soll aber trotzdem nicht denken, wenn ich keinen Sex habe, habe ich auch gleich keine gute Beziehung.
Also das ist tatsächlich so ein Schluss, den viele ziehen. Das ist auch sowas, das mir immer wieder begegnet, dass das so eine Angst auslöst. Ne? Wenn wir keinen Sex mehr haben, dann stimmt was mit der Beziehung nicht. Dahinter steckt dieses Vorurteil, also zu einer guten Beziehung gehört Sex dazu. Sowieso zu einer Beziehung muss Sex dazugehören. Und wenn es da nicht mehr rund läuft, dann ist mit meiner Partnerin, meinem Partner irgendwas nicht in Ordnung. Oder es ist ein Zeichen dafür, dass wir hier auseinanderdriften. Und das stimmt einfach nicht. Also die Realität ist eher das Gegenteil, dass Menschen, die länger zusammen sind, früher oder später fast alle in so eine Krise auch mal geraten oder einfach feststellen, wir finden sexuell nicht mehr zueinander. Oft ist das sogar vielleicht auch ein Beleg dafür, dass die Beziehung super läuft, dass man sich sehr gut versteht, dass man sich aber auf eine Weise eingefunden hat in der Beziehung, dass es rund läuft und funktioniert, oder dass wir möglicherweise sogar schon auf eine Weise zu nah sind, sodass gar keine erotische Spannung mehr entstehen kann.
Aber ich glaube, es wäre jetzt meine These, die ich auch gerne bei Ihnen abfragen würde, ist es
nicht auch trotzdem häufig so, dass es einfach so ein Ungleichgewicht auch in Partnerschaften ist, wo der eine denkt, passt für mich eigentlich und der andere nicht? Und ist es eine richtige Wahrnehmung, dass es in heterosexuellen Paaren häufig der Mann ist, der denkt eigentlich, fehlt es mir schon?
Ich würde sagen, das gibt's in alle Richtungen, unabhängig davon, welche Geschlechter sich da einander gegenüberstehen. Allerdings, also es ist so grundsätzlich, dass so Unterschiede völlig normal sind. Es ist nicht immer so, dass einer zufrieden ist und die andere Person nicht, aber dass vielleicht eine Person mehr Sex möchte und die andere weniger. Oder dass eine Person sagt, hey, ich wünsche mir eine andere Art von Sexualität, aber das Gegenüber irgendwie an dem festhält, was bisher war oder sich einfach nicht verändern möchte. Also diese Unterschiede in Beziehungen sind total normal. Spannenderweise nicht nur in der Sexualität, aber das Komische ist, wenn wir sonst in der Beziehung Unterschiede miteinander haben. Also eine Person geht lieber zum Italiener essen und die andere zum Asiaten. Oder eine Person räumt lieber auf und eine andere eben nicht. Also so Unterschiede haben wir ja überall. Aber komischerweise in der Sexualität macht es vielen Menschen Angst, weil sie da irgendwie diese Annahme haben, wir müssten total gleich sein. Wir müssen auf derselben Wellenlänge funken, auch ohne Worte. Das muss sich einfach ergeben. Und nur wenn das so ist, dann ist es gut und dann ist das in Ordnung. Und vielleicht noch zu Ihrer Frage, diese Verteilung, wenn wir jetzt in heterosexuellen Beziehungen schauen, dass es häufiger der Mann ist, der mehr will. Da würde ich sagen, also es ist nicht absolut so, aber das ist schon etwas, was mir auch in der Praxis sehr viel begegnet, dass da vielleicht ein Mann ist, der sich mehr Sex wünscht mit seiner Partnerin, aber die Partnerin die Lust verloren hat. Wenn man genauer hinschaut, man relativ schnell feststellt, das hat auch was damit zu tun, wie beide gelernt haben, was Sex angeblich ist und was beide gelernt haben, wie er angeblich gut ist. Und da habe ich schon sehr oft den Eindruck, dass da so Ausläufer aus alten Zeiten, so patriarchale Bilder, patriarchale Definitionen von einer bestimmten Art von Sex, dass die oft so in den Köpfen hängen und dass die wirklich auch zum Stolperstein werden für diese Paare, die ja eigentlich zueinander finden wollen. Aber wenn beide irgendwie so ein Bild von Sexualität im Kopf haben, das zu dem, was viele Frauen sich wünschen, einfach so gar nicht passt, dann ist ja das Angebot auch nicht attraktiv. Und wie soll eine Lust entstehen, wenn das Angebot nicht stimmt?
Ja, ich bin in Ihrem Buch wirklich voller Entsetzen, obwohl ich das eigentlich wusste, auch nochmal über diesen Gesetzestext gestolpert, den es in den 60er Jahren noch gab in Deutschland und der das ja so ein bisschen auch gefestigt hat, diese, ja, ich denke mir halt nur, in einer Beziehung, in einer langjährigen Beziehung, in der die Unterschiede der Bedürfnisse nach Sex relativ groß sind, ist es natürlich eine höhere Sprengkraft, als zu welchem Italiener gehe ich, ne? Also ich glaube, die Befürchtung ist bei vielen natürlich, dass das eine Sprengkraft für die Beziehung hat, wenn diese Bedürfnisse so unterschiedlich sind, ne?
Ja, es macht Angst, ne? Es könnte ja sein, dass das Ende der Beziehung einläutet oder mein Partner, meine Partnerin könnte enttäuscht von mir sein, sich zurückziehen, sich jemand anderen suchen, ne? Also so diese Befürchtungen, die flackern da schon bei vielen Paaren auf. Und das ist auch häufig ein Grund, weshalb dann doch die eine oder andere Person oder beide sich vielleicht irgendwann in eine Sexualtherapie begeben, weil sie sagen, das ist uns zu heiß, ne? Wir müssen da was ändern.
Ja. Haben Sie das Gefühl, dass da die Schwierigkeiten unterschiedlich stark sind in heterosexuellen oder lesbischen Beziehungen?
Nee, ich hätte den Eindruck, das kann in allen Beziehungen Thema werden. Und die Einflüsse sind tatsächlich sehr verschieden, aber klar, wenn man auf die typische heterosexuelle Verteilung guckt, also das ist schon ein bisschen mehr als ein Vorurteil. Allerdings erlebe ich auch immer wieder Frauen, die sich viel mehr Sex von ihren Männern wünschen oder eine andere Art von Sex wünschen und da dann eher in der Position sind, dass sie das immer wieder reinbringen und auf ein Gegenübertreffen, das eher so im Nein ist oder Entschuldigung findet. Das gibt es durchaus auch. Also da verändern sich die Dinge, denke ich auch, über die Jahre oder auch durch das, was in der Gesellschaft passiert. Frauen sind ja, also vor allen Dingen jüngere Frauen, erlebe ich so, dass die einen ganz anderen Umgang schon haben mit Sexualität und da auch wirklich was wollen. Und viele wollen ihre Vision von Sex auch in der eigenen Beziehung leben können. Also da verschieben sich tatsächlich so ein bisschen die Geschlechterverhältnisse, würde ich sagen.
Ja, wir haben ja heute den Fokus auf die ein bisschen älteren und da glaube ich spielt eben schon auch zumindest bei heterosexuellen Beziehungen, in denen auch Kinder sind oder so, glaube ich schon auch eine Rolle die Tatsache, dass viele eben doch noch in auch durchaus finanziell ungleichen Verhältnissen leben. Also so eine gewisse Abhängigkeit besteht, einer Hauptverdiener, einer Teilzeit, wenn überhaupt, oder eine Teilzeit. Und dass dann da auch so eine große existenzielle Sorge besteht, stehe ich dann vielleicht ohne alles da, wenn das hier nicht gut geht. Ne? Haben Sie das Gefühl, dass es in die Beziehung mit hineinspielen kann? Also in die sexuelle Beziehung?
Ja, also in meiner Praxis erlebe ich das weniger. Ehrlich gesagt, da erlebe ich viel mehr Frauen, die tatsächlich auch Sorge dafür tragen, dass sie auf eigenen Beinen stehen. Aber das, ich würde sagen, diese Ausläufer aus einer früheren Zeit, die gibt es natürlich noch immer. Ne? Die Unterschiede sind nicht mehr so ausgeprägt wie früher. Also früher war es ja tatsächlich so, dass Frauen ohne Erlaubnis ihres Ehemannes gar nicht arbeiten durften. Das hat sich erst 1977 verändert und wir haben auch schon lange gesetzlich festgelegt, dass der gleiche Lohn für die gleiche Arbeit gezahlt werden muss. Das heißt, also da sind wir nicht angekommen, bei weitem noch nicht, ne? Aber in vielen Köpfen ist das schon irgendwie drin. Und wenn Kinder da sind, erlebe ich, dass Frauen mir häufig erzählen, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Eigentlich sollte ich da mehr für mich fordern, aber irgendwie rutsche ich dann da rein. Und plötzlich bin ich dann doch diejenige, die in Teilzeit geht und sich selbstverständlich um die Kinder kümmert. Also diese Ausläufer sind schon noch da. Aber dass das mir in Zusammenhang mit der Sexualität geschildert werden würde, so im Sinne von, naja, wenn ich jetzt meine Sexualität nicht auf die Spur kriege, dann bin ich finanziell mittellos oder dann bricht sozusagen das Existenzielle zusammen. Also so heftig erlebe ich das nicht mehr.
Ich glaube auch nicht, dass sich irgendjemand diese Frage wirklich direkt stellt, ne? Also so bewusst hochholt. Aber ich könnte mir denken, es wäre jetzt meine These gewesen, dass das vielleicht einfach auch eine Rolle spielt, dass da so ein gewisses Ungleichgewicht ist, dass das auch nicht zerbrechen darf und dass man deswegen auch denkt, es muss irgendwie auch auf diesem Gebiet laufen, damit der andere mir nicht davonläuft. Aber es ist eine These. Sie hatten das eben angesprochen, dieses Gesetz, das würde ich gerne einmal ganz kurz vorlesen. Sie hatten das Arbeitsgesetz eben angesprochen, aber mir ging es jetzt auch nochmal über diese eheliche Pflicht. Also wie eben auch so gesellschaftliche Dogmen dann so hineinwirken in die Familien. Und von 1966 ein Gesetzestext, den Sie hier selber auch im Buch haben, der mich nochmal wirklich kalt erwischt hat. Ja. Den will ich einmal ganz kurz vorlesen, einfach um sich klarzumachen, vor welchem Hintergrund sich zum Beispiel die Sexualität unserer Mütter abgespielt hat, was ja auch in unsere Realität mit hineingewirkt hat, die man so subkutan mit aufnimmt. Ein Zitat. Die Frau genügt ihren ehelichen Pflichten nicht schon damit, dass sie die Beiwohnung teilnahmslos geschehen lässt, also den Sex. Wenn es ihr infolge ihrer Veranlagung oder aus anderen Gründen, zu denen die Unwissenheit der Eheleute gehören kann, versagt bleibt, im ehelichen Verkehr Befriedigung zu finden, so fordert die Ehe von ihr doch eine Gewährung in ehrlicher Zuneigung und Opferbereitschaft und verbietet es, Gleichgültigkeit oder Widerwillen zur Schau zu tragen. Denn erfahrungsgemäß vermag sich der Partner, der im ehelichen Verkehr seine natürliche und legitime Befriedigung sucht, auf die Dauer kaum jemals mit der bloßen Triebstellung zu begnügen, ohne davon berührt zu werden, was der andere dabei empfindet.
Ist verrückt, gell?
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro. Oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist, Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Es verschlägt einem wirklich die Sprache. Ja. Ne? Also das ist, muss man einfach nur, finde ich, wissen. Oder es ist interessant, sich das mal klarzumachen, dass das das Klima ist, in dem viele Jahrzehnte, wenn nicht vielleicht sogar Jahrhunderte, Jahrtausende Sexualität, weibliche Sexualität eben nicht gedeihen konnte. Weil es eben ja darum ging, den anderen auf eine gewisse Weise zufriedenzustellen. Und ich glaube, das ist immer so ein ganz guter Hintergrund, sich den nochmal klarzumachen, wenn man dann über das Persönliche spricht, dass es eben auch das politisch ist. Ne?
Ja, und also so diese Haltung, die begegnet ja einer anderen Überzeugung, die vor allen Dingen im 19. Jahrhundert so festgelegt wurde, auch wissenschaftlich und auch von Ärzten festgelegt wurde. Da sprechen wir vom sogenannten Dampfkesselmodell. Ja, das klingt erstmal lustig, aber das war die Annahme, dass der Mann mit seinem natürlichen Sextrieb, der auch durchaus ein bisschen pushy und aggressiv sein darf, ne, dass der dem auf eine gewisse Weise auch ausgeliefert ist, dass sich der Sextrieb regelmäßig entladen muss, dass das dann gesund ist. Und dass die Frau, vereinfacht gesagt, die Verantwortung dafür trägt, dem Mann dazu zu verhelfen, dass er das erleben darf. Und das ist sowas, das klingt vielleicht so in den Worten, wie ich es jetzt ausdrücke, erstmal so ein bisschen weit weg, aber das sind Überzeugungen, die mir regelmäßig begegnen, ja, die von Frauen halt heute anders formuliert werden, aber sowas wie, naja, Männer sind halt so, die brauchen das halt. Und das ist halt so eine Art Beziehungsjob. Also es ist die Währung, die ich im besten Sinne zahlen muss, um meine Beziehung gesund zu halten. Und wenn ich das nicht gerne tue, wenn ich merke, ich habe da nicht so eine Riesenlust drauf oder das wird mir alles nicht so viel, ne? Dann ja, vielleicht verliere ich die Lust komplett, dann stimmt mit mir was nicht, weil das ist ja die Biologie. Ja, so sind Männer halt und Frauen finden das alles super. Also jetzt sehr plakativ und sehr vereinfacht gesagt, aber diese Überzeugungen, die haben ganz, ganz viele Frauen und auch Männer im Kopf. Bei Männern ist es dann oft so ein Gefühl von so einer Empörung darüber, dass sie nicht gut genug versorgt werden, dass sie nicht bekommen, was sie brauchen, weil es wird ihnen ja suggeriert, auch in den Medien ganz viel suggeriert, eine Beziehung ist der Platz dafür, da kann ich das leben. Und da spielt auch eine Kultur rein, die sich jetzt einfach durch Internetporno so entwickelt hat, wo Sexualität in den Medien auf einmal völlig anders interpretiert wird. Und ich habe den Eindruck, dass diese, also nicht alle Pornos, es gibt Pornos, die sind ganz anders, aber viele Pornos halten dieses Geschlechterungleichgewicht aufrecht in ihrer Bildsprache, in der Inszenierung. Und wenn ich so sozialisiert bin, wie es ja vielen Menschen so geht, heute schon ab der Jugend oder zum Teil ab der Kindheit, dann wird mir vorgespiegelt, ja, es läuft eigentlich genau so. Und nur wenn es so läuft, ist es auch okay und gesund und dann hat Sex einen Sinn und Beziehung eine Bedeutung.
Wir haben jetzt die ganze Zeit das Wort Sex benutzt und ich würde gern einfach nochmal darüber sprechen und damit die Tür öffnen für das ganz Persönliche, also was wir Frauen uns fragen können, wenn wir an dem Punkt sind. Was ist denn Sex überhaupt?
Das ist eine spannende Frage. Naja, also man kann unterscheiden, was ist der rein körperliche Akt? Also dann ist es schnell fertig erzählt, ne? Also zwei Körper begegnen sich, gehen irgendwie in eine Interaktion miteinander. Viele haben im Kopf, es geht darum, sich zu stimulieren und irgendwann muss einer kommen, im besten Fall auch beide. Also das ist die Definition, die viele Leute anlegen und viele Menschen denken auch, Sex ist gleich, ein Penis wird in eine Körperöffnung geschoben, dann wird stimuliert und das ist für alle Menschen toll. Ich verstehe Sexualität anders und auch die Sexualtherapie, die Sexualwissenschaft definiert Sex und Sexualität nicht so eng, sondern da fällt letztlich alles rein, was im besten Sinne sinnlich ist, was erotisch sein kann. Da ist auch Solosexualität für viele ein Teil von. Also sich selbst zu berühren, sich selbst körperlich kennenzulernen, sich zu stimulieren. Oder auch Begegnungen, die im weitesten Sinne körperlich, erotisch, lustvoll sind. Alles das kann Sexualität sein. Und wir dürfen jede Person für sich eigentlich für sich selbst definieren, welche Art von Sexualität, Erotik, Intimität ist für mich da richtig. Und ich erlebe aber immer wieder, dass diese sehr eng gefasste Definition für viele auch ein Riesenstolperstein ist. Wenn sie zum Beispiel merken, hey, so ein Penis in meiner Vagina, tut mir leid, der gibt mir nichts. Aber wenn mein Partner, meine Partnerin mich auf diese oder jene Weise sinnlich berührt an meinem Körper, wow, also da passiert richtig viel. Wenn es dann aber so ist, dass es Gegenüber oder die Gesellschaft sagen, ja, das ist doch nur Kuscheln, dann wird es abqualifiziert als etwas, was überhaupt keinen Wert hat. Und das finde ich total schade, weil ich erlebe das gerade so etwas, dass ich Erotik und Sinnlichkeit langsam aufbauen kann, auf eine indirekte Art und Weise. Das ist für viele Frauen ein echter Türöffner. Und da entsteht dann oft auch vielleicht eine Lust auf mehr und vielleicht auch irgendwann eine Lust darauf, etwas in meinen Körper aufzunehmen.
Ja, ja, das Bild Türöffner finde ich ganz schön, weil ich glaube nämlich in der Tat, dass dieses Verengte auf, ne, da wird irgendwas penetriert und dann muss es, dann geht es wahrscheinlich relativ schnell und bis ich dann soweit wäre, ist es im Grunde schon fast wieder vorbei. Welche Fragen sind es denn, die ich mir stellen kann, wenn ich jetzt als Frau in der Situation bin? Ne? Ich merke ja, alles, was die da gerade geredet haben, klingt irgendwie bei mir an. Und ich wünsche mir aber irgendwie mehr. Aber ehrlich gesagt, ich weiß auch gar nicht mehr, was fand ich eigentlich mal gut oder jetzt. Wie kann ich mich dem annähern? Und zwar nur für mich selbst. Jetzt nicht direkt so ein Listicle, wie kriege ich ihn wieder ins Bett oder wie kommen wir wieder ins Bett, sondern wie kann ich anfangen, mich selber wieder zu erforschen mit dem, was ich eigentlich möchte?
Ja, genau das wäre der erste Schritt in meinen Augen, ne? Mir selber zuzuwenden und mir vielleicht die eine oder andere Frage zu stellen, aber auch mit meinem Körper in eine andere Art von Begegnung zu kommen. Und ich finde es tatsächlich ganz gut, anzufangen mit der Frage, warum möchte ich überhaupt Sexualität? Also ich gehe mal davon aus, so hätte ich sie jetzt verstanden, wir haben eine Person im Kopf, die irgendwie sagt, hey, ich muss mich oder will mich dieses Themas nochmal annehmen. Aber warum möchte ich das überhaupt? Was ist mein Beweggrund dahinter? Ist es sowas wie eine Sehnsucht nach mehr? Also ich möchte meinen Körper anders erleben können. Ich möchte mich selbst mit einem Gegenüber körperlich sinnlich erleben können. Ich möchte vielleicht Lust spüren können. Ist es das? Habe ich eine Neugierde in mir? Oder ist es vielleicht, meine Kollegin Angelika Eck sagt das immer so schön, es ist eher so, dass ich wollen will. Also habe ich so einen inneren Druck in mir, der sagt, ich muss das doch wollen. Eigentlich will ich es nicht, aber ich muss es doch wollen, weil alle anderen haben es doch auch und alle anderen finden es auch schön. Oder mein Partner, meine Partnerin wünscht sich das so. Und da sind wir beim soll ich wollen. Ne? Gibt es da so einen äußeren Einfluss vielleicht, der mir sagt, du musst das wollen, du musst das toll finden können. Und wenn es sowas ist, wenn ich merke, das überwiegt, dann würde ich wirklich nochmal ganz genau hingucken, mache ich mir da vielleicht einen Druck und bewege ich mich in eine Richtung, die sich eigentlich gar nicht stimmig anfühlt für mich. Aber wenn ich merken sollte, okay, also häufig erlebe ich, es ist beides so ein bisschen da, ne? Wie so ein gefühlter Auftrag, ich muss das jetzt mal angehen, aber ich spüre schon auch, mir fehlt da was, ich will da was entdecken. Wenn das so ist, dann könnte ich vielleicht mal mich damit beschäftigen, was für eine Vision von im weitesten Sinne körperlichem Zusammensein, Nähe, miteinander sich erleben, spüren. Was für eine Vision davon kann ich entwickeln? Und da würde ich wirklich ermutigen, sich frei zu machen, sich die Erlaubnis zu geben, sich die Frage erst einmal zu stellen, ohne gleich darüber nachzudenken, oh, was könnte mein Partner, meine Partnerin darüber denken? Wie würden andere Menschen das sehen? Ja, sondern mir wirklich die Erlaubnis verleihen, ich darf da auch mal experimentieren. Ich darf Bilder in mir entwickeln. Ich darf meinem eigenen Körper erstmal Zeit widmen, den besser kennenzulernen. Und dann so eine Art von vielleicht tatsächlich Fantasie, Vision mir erst einmal auszumalen, an der ich anknüpfen kann, von der aus ich vielleicht dann irgendwann auch in eine Kommunikation mit einem Gegenüber gehen kann, um die Person einzuladen und zu schauen, ist die denn aufgeschlossen dafür, sich auch ein bisschen in meine Welt zu begeben und mit mir auf Entdeckungsreise zu gehen.
Ja, ich habe das Wort Drehbuch sogar richtig bei Ihnen gelesen in dem Buch.
Ja.
Also macht es Sinn, das auch vielleicht einfach in ein heimliches Büchlein oder wo auch immer für sich das richtig wirklich vorzustellen. Was wäre denn die schönste Fantasie?
Das könnte eine schöne Möglichkeit sein. Es gibt natürlich Menschen, die sind da noch gar nicht, ne? Die können gar keine Fantasien ausformulieren. Das ist häufig, das ist auch normal, das ist kein Grund zu verzweifeln. Dann würde man einfach nochmal anders rangehen, aber wenn ich das schon habe, also viele Menschen haben ja Fantasien, die meisten von uns haben irgendwie sexuelle oder erotische Fantasien oder zumindest Fantasien von Nähe, von Miteinandersein. Das mal auszuformulieren, tatsächlich unter der Überschrift, was wäre denn für mich total erfüllend und schön, was könnte erotisch sein, was könnte vielleicht auch lustvoll sein. Und das, wie Sie schon gesagt haben, wie so ein Drehbuch vielleicht auch ganz ausführlich mal aufzuschreiben und dann zu gucken, welche Elemente sind das, die mir besonders wichtig sind und wie kann ich das vielleicht nach und nach einem Gegenüber vermitteln mit Worten oder indem wir uns auf ein gemeinsames Experiment einlassen und ich versuche vielleicht auch mit der Sprache meines Körpers oder über bestimmte Dinge, die ich vormache, zu denen ich ein Gegenüber auch einlade, ins Tun, in die Aktion, da was Neues auszuprobieren.
Das wäre ja wirklich, ja, probieren und tun. Aber ich habe aus Ihrem Buch schon auch herausgelesen, dass Sie einladen, richtig sich zu äußern. Ja, also nachdem man sich diese Fragen gestellt hat, warum tue ich das eigentlich? Tue ich es eher zur Entspannung? Tue ich es eher, um was Aufregendes zu erleben? Was könnte ich mir vorstellen? Was wäre schön, das mal auszuprobieren? Dann das dem Gegenüber auch mitzuteilen, stelle ich mir schwer vor. Also in vielen langjährigen Beziehungen ist ja diese Sprachlosigkeit ein Thema. Und ich rede jetzt von Sprachlosigkeit über, wie fühle ich mich? Wie geht's mir? Was geht mir durch den Kopf? Wovor habe ich Sorgen? Was bewegt mich? Und dann ist natürlich Sexualität und was wünsche ich mir da? Die Königsklasse. Ne? Mhm. Also sich da dann noch zu äußern. Was haben Sie für Erfahrungen gemacht? Wie kann das Paaren gelingen, wenn da eigentlich schon so eine Sprachlosigkeit da ist und da wieder ins Gespräch zu kommen? Welche Formen finden die Menschen, die zu Ihnen kommen?
Also meine Beobachtung ist, dass es für viele Paare vielleicht ein zu starker Cut ist, so aus diesem, wie Sie es schildern, diesem Alltagsmiteinander, vielleicht auch diesem, wir funktionieren super als Team in der Kindererziehung und in der Haushaltsführung, aber haben keine Erotik mehr. Also dann gleich einzusteigen mit einem Gespräch über Sex ist für viele vielleicht einfach zu steil, sage ich jetzt mal. Für diese Paare kann es hilfreich sein, erstmal zu überlegen, wie können wir uns denn wieder als Paar begegnen? Und da kann Sexualität ein Teil von sein, aber oft geht es tatsächlich erstmal wieder um diese Nähe, darum, überhaupt Zeit zu finden miteinander. Und das bedeutet für viele, sie müssen sich das wirklich irgendwie aus einem vollen Alltag rausschneiden und auch wirklich bewusst machen, dass es wichtig, dass wir zum Beispiel Verabredungen miteinander haben, dass wir mal wieder was Schönes unternehmen, einen Ausflug machen, vielleicht übers Wochenende mal wegfahren, die Kinder woanders unterbringen oder einfach während der Woche uns hin und wieder mal einen halben Tag Zeit nehmen, um uns überhaupt wieder so zu erleben und miteinander anzuknüpfen, emotional andere Gespräche zu führen als über Terminorga oder auf welche Schule soll denn das Kind gehen und wo geben wir unser Geld nächstes Jahr aus, fahren wir in Urlaub oder kaufen uns lieber ein neues Auto. Also diese Dinge wirklich mal parken und sagen, nee, wir widmen uns jetzt unserer Beziehung und schauen, wie wir da wieder miteinander anknüpfen können. Und es kann auch bedeuten, sich Gedanken zu machen, wie können wir in unserem Alltag, wenn es um all diese Orga-Themen, Kinderthemen geht, wie können wir den Alltag denn vielleicht so gestalten, dass wir nicht so nebeneinander herlaufen, sondern dass wir uns da auch in den kleinen Alltagssituationen liebevoller begegnen, vielleicht zärtlich auch ein bisschen, uns hin und wieder mal umarmen, uns sanft berühren, weil Vorspiel fängt für viele, insbesondere Frauen, tatsächlich im Alltag an. Und wenn es so ist, dass ich da schon kritisiert werde, weil ich in der Küche irgendwie, ich habe den Kühlschrank nicht richtig zugemacht und kriege einen Spruch dafür oder mein Gegenüber kommt rein durch die Tür und hat ein langes Gesicht und nimmt mich kaum wahr und gibt mir keinen zärtlichen Kuss, dann ist es für viele schon so, dass sie merken, naja, also da dann jetzt aus dem Stand Lust zu entwickeln, ist einfach auch nicht so einfach. Ja? Oder wenn sich Konflikte eingeschlichen haben, die sich so festgebohrt haben. Für manche Paare ist es der Weg, sich erstmal damit zu beschäftigen und zu gucken, wie können wir denn diese Dauerbrennerkonflikte, die wir haben, irgendwie ein bisschen besänftigen und dafür sorgen, dass wir nicht so viel Streit haben. Also Sie hören, ich hole relativ weit aus.
Aber das ist die Idee.
Ja, und es ist nicht losgelöst davon. Also das,
ganz genau,
das
erlebe Sex ist nie nur Sex. Ne?
Nein, eben. Und das erlebe ich oft als eine Überforderung, die die Paare da dann auch empfinden, wenn sie sich gleich jetzt den Anspruch stellen, in diesem Leben, das einfach so viele Herausforderungen hat an so vielen Stellen, da soll jetzt bitte noch eine Leidenschaft Erotik auch aus dem Stand möglich sein. Das ist ein Leistungsdruck, der da entstehen kann. Das heißt, es macht oft wirklich Sinn, mal hinzugucken, an welchen Stellen können wir uns da wieder begegnen. Und wenn ich merke, wir haben diese Räume, wo wir wirklich auch mal entspannt beieinander sitzen und spüren, wir sind uns jetzt nah, dann kann ich mir Gedanken darüber machen, welche Worte kann ich denn finden, um meinem Gegenüber zu vermitteln, was ich mir wünsche in der Sexualität, was für mich schön wäre. Und für viele ist es wirklich nicht so leicht, das in konkrete Worte zu fassen, weil viele von uns haben das nicht gelernt. Gerade die älteren Menschen haben anders als die Jüngeren, die hatten nicht so eine aufgeschlossene Medienwelt, wo sie gelernt haben, wie heißt das denn da unten? Ah, okay, das ist eine Vulva, das ist eine Vagina. Und ich habe es im Übrigen gerne, wenn du mich ganz sanft mit deinen Finger an meiner Klitorisspitze berührst oder wenn du mich indirekt stimulierst. Also diese Worte, die brauche ich. Und wenn ich nicht mal Vulva, Vagina, Scheide, Penis aussprechen kann oder nicht beschreiben kann mit Worten, wie eine Berührung sich an meinem Körper schön anfühlt, dann wird's eng. Also für viele ist es vielleicht erstmal der Schritt, sich selbst damit auseinanderzusetzen, welche Sprache möchte ich denn gerne finden, in der ich mich auch wohlfühle. Soll das eine einfühlsame Sprache sein? Soll das eine klare Sprache sein? Vielleicht möchte ich gar nicht diese Dirty-Talk-Sprache, die man oft so hört, dieses Pornografische. Vielleicht passt mir das gar nicht oder das Verniedlichende passt mir gar nicht. Ich will nicht immer über deinen Feuerwehrschlauch und mein Kätzchen sprechen. Jetzt mal ein bisschen auf die Spitze getrieben. Ja, so was kann denn eine Sprache sein, die ich erotisch finde, aber gleichzeitig die klar genug ist, damit mein Gegenüber auch versteht, was ich meine. Und dann geht's auch in der Kommunikation noch drum zu schauen, wie kann ich denn meine Wünsche und Bedürfnisse äußern, ohne dass das Gegenüber sich kritisiert fühlt? Wie kann ich da eine echte Einladung aussprechen, die vielleicht Neugierde macht, mit mir in diese neue Entwicklung vorzustoßen oder dahin zu kommen, dass wir alte Dinge wiederbeleben, die früher mal schön waren. Wie kann ich das sagen, ohne dass mein Gegenüber einen Druck empfindet, sich mir jetzt da irgendwie anpassen zu müssen?
Es klingt für mich sehr nach einer Einladung, sich als ganzer Mensch zu zeigen.
Ja, und darum geht es vielen tatsächlich in der Sexualität. Also natürlich kann Stimulation und ein Orgasmus, das kann alles toll sein. Aber was ich immer wieder sehe mit den Menschen oder bei den Menschen, die mit mir sprechen, das ist denen um was viel Grundlegenderes geht, nämlich darum zu merken, ich werde hier angenommen, ich bin dir sehr nah, ich werde von dir gehalten und erlebe mit dir etwas total Intensives, was einfach auch einzigartig ist. Und da geht es um zutiefst menschliche Bedürfnisse.
In Ihrem Buch gibt es auch viele Stellen, an denen darüber gesprochen wird, dass sexuelle Orientierung oder einfach sexuelle Bedürfnisse sehr fluide sind. Ja, also dass sich das einfach auch verändert im Laufe unseres Lebens. Das hat hormonelle Gründe, die sparen wir jetzt, wir beide jetzt hier gerade ein bisschen aus, aber die werden wir noch an anderer Stelle im Podcast besprechen. Aber nicht nur, es ist einfach ein Fakt, es ändert sich. Ja, es gibt vielleicht viele Frauen, die schon in ihrer Jugend auch mal homoerotische Beziehungen hatten oder zumindest Versuche hatten. Das ändert sich dann und geht vielleicht hin und her. So. Und wenn ich jetzt mich mit meiner Sexualität wieder beschäftige als Frau, dann kann es ja auch sein, dass etwas zutage kommt, was mich überrascht. Ja, also nicht nur, ich möchte eigentlich haben wie immer und lass uns da wieder anknüpfen, sondern ich merke, ich finde die Idee durchaus spannend. Zum Beispiel mit einer Frau, zum Beispiel außerhalb der Beziehung. Also das kann ja durchaus eine Sprengkraft haben, sich zu zeigen mit diesen neuen Bedürfnissen, die da sind. Mhm. Wie erleben Sie das, wenn Frauen da neue Dinge entdecken und denken, ups, oh Gott, nee, aber das kann ich auf gar keinen Fall sagen.
Ja, Sie haben die Sprengkraft schon angesprochen und das liegt natürlich in der Haltung, die ich selbst habe gegenüber solchen Entwicklungen, aber vielleicht auch daran, ob ich mit einem Gegenüber zu tun habe, das neugierig ist auf das, was ich an neuen Impulsen einbringe oder ob das Angst auslöst. Ne? Und da sind Paare sehr unterschiedlich, da sind die einzelnen Menschen sehr unterschiedlich, auch abhängig davon, wie viel, ja, vielleicht auch wirklich sexuelle Bildung sie erfahren haben. Da muss mich ja erstmal jemand drauf bringen, dass ich das verändern kann und dass das auch okay ist, wenn es sich verändert. Und da erlebe ich, dass tatsächlich Aufklärung, Informationen geben darüber, dass das sein kann und dass das nicht bedrohlich sein muss, sondern dass das eine Chance für eine Beziehung sein kann, dass das oft schon ganz viel Druck löst. Aber letzten Endes hängt es dann immer auch davon ab, ob ja in so einer festen Beziehung, ob beide da vielleicht auch ein Stück weit ihre Ängste überwinden können und ob ihnen so viel an der gemeinsamen Beziehung liegt und vielleicht, ob sie genügend Neugierde haben, sich da auch ein klein bisschen wagemutig voranzubewegen. Also manchmal sind solche Entwicklungen natürlich toll und einfach nur eine Ressource für das Gemeinsame, aber gerade wenn dann sowas auftaucht, ich bin in einer heterosexuellen Beziehung und merke als Frau, ich hätte schon gerne auch mal mit einer Frau Erotik oder Sexualität geteilt, dann steht man natürlich vor der Frage, können wir das jetzt hier in unserer Beziehung irgendwie integrieren oder bedeutet das vielleicht die Öffnung unserer Beziehung? Ja, und muss das wirklich ausgelebt werden oder darf das einfach in einem fantasievollen Raum bleiben? Na, so, also das sind so grundlegende Fragen.
Ja, das finde ich einen ganz spannenden Punkt. Wir hatten vorhin ja das Thema Fantasien auch und da hatte ich noch die Frage im Hinterkopf, kann ich meinen Fantasien trauen? Also sind die Fantasien wirklich immer das, was ich möchte? Ja, wissen Sie, was ich meine?
Ja, ich würde sagen, wir können unseren Fantasien sehr oft trauen dahingehend oder wir können unseren Fantasien auch immer trauen dahingehend, dass sie eine gewisse Bedürfnislage schildern. Manchmal sind Bedürfnislagen natürlich leichter kompatibel mit meiner Beziehungsrealität und manchmal sind sie leichter kompatibel mit dem, was ich mir auch ja in meinem Leben real vorstellen kann. Also das ist jetzt so ein bisschen abstrakt, aber wenn wir bei der Fantasie bleiben, es könnte total lustvoll sein, sich vorzustellen, was für eine tolle Sexualität ich mit einer anderen Frau habe. Und dann merke ich aber, hey, also eigentlich so richtig umsetzen in der Realität will ich das gar nicht, weil ich vielleicht auch total glücklich bin in der Sexualität mit meinem Partner, mit meinem männlichen Partner, weil ich merke, eigentlich in der Realität erfüllt die mich so, dass ich da gar kein Bedürfnis über die Fantasiewelt hinaus habe, dann ist das auch okay. Oder ich entscheide mich, weil ich merke, oh, das könnte einen Preis haben, den ich nicht bereit bin zu zahlen, wenn es jetzt darum geht, dass ich meine Beziehung öffne. Ja, das könnte uns beide so verunsichern und es verunsichert mich selbst vielleicht auch, dass ich merke, nee, das ist es mir nicht wert. Aber in der Fantasiewelt, wow, ist das so schön. Und dann nehme ich mir einfach hin und wieder diese Escape, diese kleine Flucht und begebe mich da rein, weil so eine Sexualität hat ja auch einen Wert und kann etwas wahnsinnig Bereicherndes sein, neben dem, was wir in unserem ja, sexuellen Repertoire, in unserer Beziehung gemeinsam teilen wollen.
Ja, ich mache es mal ganz konkret, weil sie sagt, das ist so ein bisschen abstrakt.
Ja.
Zum Beispiel die Fantasie, dominiert werden zu wollen.
Ja. Ja?
Also Sie haben das schon angesprochen, das ist ein Porno, das ist sozusagen der Klassiker. Das Mindeste ist, man klappt auf den Po, gerne mal an den Haaren ziehen, also Dirty Talk, was immer es ist. Und ich hätte als Frau sozusagen die Fantasie, irgendwie turnt mich das an. Klammer auf, erschreckt mich auch, aber turnt mich an. Ja.
Mhm.
Ist es dann wirklich das, was ich möchte? Das finde ich die interessante Frage. Ich habe neulich einen Artikel dazu gelesen, wie eine Frau sagte, naja, diese Fantasie zu haben, ist ja aber im großen Unterschied zu der Realität. Ich schreibe das Drehbuch. Ich kann sagen, wie weit soll das gehen? Also in meinem Geiste, ne?
Ja.
Ich stelle mir das vor, aber ich habe es in der Hand. Im großen Unterschied zu, ich werde wirklich richtig dominiert und kann gar nicht mehr entscheiden, was hier eigentlich passiert.
Mhm.
Analsex, was immer es ist, es wird mit mir gemacht, ne?
Ja.
Also das finde ich nochmal ganz interessant, dass wir das jetzt nochmal kurz besprechen. Nicht alles, was man sich da vorstellt, möchte man vielleicht auch in der Realität wirklich haben, aber es ist zumindest ein Stimulus und man kann sich darüber klar, man kann einfach sich daran tasten wahrscheinlich so ein bisschen. Ne? Bis wohin ist es für mich okay?
Also ich würde die Unterscheidung tatsächlich nicht so streng vornehmen. Natürlich habe ich in meiner Fantasiewelt mehr Kontrolle. Es gibt aber auch Menschen, die selbst in der Fantasiewelt nicht so richtig viel Kontrolle haben. Aber klar ist es was anderes, wenn ich mit einem Gegenüber in eine Sexualität hineingehe. Aber gerade in dem Bereich, wo es um BDSM geht, also Sadomaso, Dominanz-Unterwerfungsspiele, wo es um Schmerz geht, Schmerz empfangen, Schmerz ausüben. Also wenn ich mich in einer Community bewege, die verantwortungsvoll mit dem Thema umgeht und einen Partner und eine Partnerin habe, die Verantwortung sehr ernst nimmt, dann gehören da Gespräche dazu, die man vorher führt, wo man sich ausführlich darüber verständigt, wie weit möchte ich denn gehen und was ist für mich okay und wie kann ich dir zeigen, wenn ich überfordert bin oder wenn ich irgendwas nicht will. Insofern habe ich mit einem Gegenüber, das bereit ist, so umsichtig mit mir umzugehen und so behutsam mit mir zu sein, habe ich ganz viel Kontrolle. Und darüber definieren sich auch viele Menschen in der Szene. Allerdings, wenn ich jemanden habe, der da keine Rücksicht drauf nehmen will, dann komme ich ja in den Bereich, wo wirklich Gewalt ausgeübt wird. Und da ist es tatsächlich ein Riesenunterschied zwischen einer Gewaltfantasie, wo ich mir vielleicht, während ich mich selbst stimuliere, vorstelle, wie ich hart genommen werde, ohne gefragt zu werden oder vielleicht sogar eine Vergewaltigungsszene mir vorstelle, was auch manche Frauen und Männer hin und wieder tun. Das ist was anderes, als real in eine Vergewaltigung zu kommen. Also ganz klar. Also ich habe eine Unterscheidung getroffen, einmal, wenn ich entweder mich in der Community bewege oder einen Partner, eine Partnerin habe, die eine gewisse Behutsamkeit und ein Verantwortungsgefühl an den Tag legt, dann kann ich natürlich mitbestimmen, dann gehört das dazu, dass das sehr ausführlich vorher sogar besprochen wird, was passieren soll und was nicht und dass ich auch unterbrechen kann, wenn ich überfordert bin, insofern habe ich da ganz viel Kontrolle. Aber es ist natürlich was anderes, ob ich mir vielleicht mal vorstelle in einer Fantasie, was ganz viele Menschen tatsächlich hin und wieder tun, dass ich mir vorstelle, ich werde vergewaltigt oder ich werde nicht gefragt und es wird irgendwas mit mir gemacht. Das ist natürlich was ganz anderes, wenn ich im realen Leben plötzlich Gewalt erfahre, ja, oder vergewaltigt werde.
Hm. Sie haben das schon ganz am Anfang einmal angesprochen, dieses Verhältnis zu dem eigenen Körper. Das ist ja was, was sozusagen gerade in dem Alter, in dem ich mich befinde, was ich nicht irgendwie Anfang 40 und weiter aufwärts, für Frauen dann nochmal ein ganz neues Thema, weil wenn man wirklich merkt, mein Körper baut ab. Und das meine ich jetzt nicht nur optisch, sondern ich fühle mich auch nicht mehr. Ich fühle mich irgendwie einfach unwohl in meiner Haut, weil so viel hormonell mit mir geschieht. Was erleben Sie, wie Frauen das dann schaffen, da so einen neuen Zugang zu finden? Oder was können Sie Frauen raten, die genau dieses Gefühl gerade haben? Also wenn ich mich erstmal mit mir befassen soll und was mir eigentlich gut tut, wie kann ich da einen Weg finden, diese Körperakzeptanz auch wiederherzustellen? So ein gutes Gefühl wieder für den eigenen Körper zu haben.
Ich finde immer, das fängt damit an, dass ich mir bewusst mache und ich muss das möglicherweise auch immer wieder aufs Neue mir bewusst machen, dass dieses Struggle mit dem eigenen Körper, diese Unzufriedenheit letztlich eine Antwort ist auf etwas, was die Leistungs- und Konsumgesellschaft in uns erzeugt. Also viele von uns haben das Gefühl, sie genügen nicht körperlich oder auch mit bestimmten Eigenschaften, sie sind nicht sexy genug. Und das hat viel damit zu tun, dass wir einfach von Medien, von der Modeindustrie, Kosmetik, Unterhaltungsindustrie, wir bekommen immer wieder...
Pornoindustrie,
genauso. Also uns werden sozusagen immer wieder Menschen vorgesetzt, die einen standardisierten Körper haben, vielleicht durch unterschiedliche Altersstufen hindurch, die so perfektioniert sind, die aber auf eine Weise dargestellt werden, wie es häufig mit der Realität einfach nichts mehr zu tun hat, dann vielleicht auch noch Photoshop retuschiert oder so und mit völlig überzogenen Körpermaßen. Also diese Stereotype, von denen sind wir umgeben und wir haben tatsächlich in unserer Gesellschaft schon fast so eine Art Feindlichkeit gegenüber dem entwickelt, was dem nicht entspricht. Ja, also es ist ein Selbstoptimierungsdruck, es ist ein wahnsinniger Leistungsdruck in Bezug auf den eigenen Körper, in Bezug auf Sexualität. Und das wird aber als völlig normal dargestellt. Also das ist normal und wenn du so bist, bist du gut. Und wenn du so nicht bist, dann bist du nicht gut. Und dazu kommt für Frauen, die älter werden, dann auch noch so ein fieser Doppelstandard. Also das kann jede Person, die uns zuhört, mal so für sich überprüfen. Aber was haben wir denn für Vorurteile gegenüber Frauen, die Fältchen bekommen oder graue Haare haben?
Also es wird Zellulite ja auch so, ja, genau. Also, zu große Schamlippen.
Genau, das wird als unattraktiv gemünzt. Aber bei Männern spannenderweise sind dann so Fältchen oder graue Haare, das macht einen Mann erst so richtig interessant. Ne? Also so ist jetzt ein bisschen platt gesagt, aber ich würde sagen, dass an vielen Stellen tatsächlich der Leistungsdruck auf Frauen da viel, viel stärker ruht. Und das trifft uns an einer sehr persönlichen Stelle, nämlich in unserem Selbstwert. Und deshalb haben viele das Gefühl, ich muss erstmal was an mir kurbeln, ich muss etwas an mir verändern, ich muss erstmal körperlich so oder so sein, um mich überhaupt ausziehen zu können, um mich überhaupt fallen zu lassen können in der Sexualität. Und das ist ein Riesenstolperstein. Also wir wissen tatsächlich, es gibt auch spannende Untersuchungen dazu aus der Wissenschaft, die gezeigt haben, dass Frauen, die ihren Körper annehmen können, dass die den viel besseren Sex haben, dass die mehr Lust auf Sex haben, dass die ja insgesamt an das Thema viel aufgeschlossener rangehen können und auch bis ins höhere Alter tatsächlich ihre Sexualität genussvoll leben können. Das heißt, es macht oft Sinn, da anzufangen, wenn ich merke, da habe ich einen echten Struggle. Und das ist ein Stück weit ein Lernprozess, sich so anzunehmen, wie man ist. Und ein Prozess, ja, sich einerseits das immer wieder bewusst zu machen, dass ich da in Reibung bin mit gesellschaftlichen Idealen, die mir nicht zuträglich sind. Aber auf der anderen Seite sich vielleicht auch immer wieder liebevoll selbst zu versichern, hey, ich bin okay, wie ich bin. Ich bin schon gut genug. Nicht erst, wenn ich etwas weniger Bauch habe, nicht erst, wenn meine Ödeme sich abgetragen haben in den Beinen, nicht erst, wenn die Falten weggebotoxt sind, sondern ich bin jetzt schon okay.
Ja, das ist eben ein Prozess, ne? Also ich glaube, alle, die uns zuhören, sagen, ja, ich weiß, aber wie? Ne? Also wie komme ich denn dahin, dass ich das jetzt einfach wieder okay finde, dass es mich nicht abhält von meiner Sexualität, wenn ich irgendwie hässliche Knie habe, was immer es ist, ja? Und wir haben nochmal eine Folge gemacht zur Meditation. Also ich glaube, so diese ganzen Achtsamkeitsgeschichten, wenn es etwas für einen ist, also dieses sich überhaupt mal sich selbst zuwenden, sich diese Fragen stellen, was finde ich eigentlich schön, was mag ich vielleicht auch an mir, also diesen Blick auch, dass es ein Prozess ist. Ich kann nicht von heute auf morgen beschließen, ich bin okay so. Wenn es so einfach wäre, dann wären nicht alle Frauen Jahrzehnte damit beschäftigt, irgendwie damit ins Reine zu kommen. Aber dass es ein Prozess ist, sich anzunähern über ganz unterschiedliche Dinge, die vielleicht jetzt auch gar nicht Sex heißen, sondern ja, eben anderes.
Ja.
Lass es Yoga sein, Meditation, überhaupt sich diesen Raum zu nehmen für die eigenen Bedürfnisse. Deswegen war mir auch so wichtig, am Anfang diesen ein bisschen allgemeineren Einstieg zu haben oder so einen fast gesellschaftspolitischen Einstieg zu haben, um zu merken, so das ist die Matrix, was Sie jetzt auch gerade angesprochen haben, vor der meine eigene Sexualität wabert. Ne? Also so diese ganzen gesellschaftlichen Erwartungen an Körper, an, weiß ich nicht, Pornobilder, die man selber im Kopf hat, wie das abzulaufen hat, wie schnell das auch zu gehen hat, sich davon in einem Prozess frei zu machen und nicht die 100. Sportstunde abzuwarten, bis dann wieder Sex geht. Das ist wirklich
absolut,
ein Prozess einfach.
Absolut. Hm. Ja, und es ist auch nochmal ein Schritt, dass das vom Hirn ins Herz rutscht. Ne? Also
ja.
So klar, viele haben das schon mal gehört. Und es geht einem immer wieder verloren und man muss sich dran erinnern. Aber dass man es wirklich spüren kann, ist nochmal ein ganz anderer Schritt. Und da würde ich auch sagen, macht es total viel Sinn, sich nicht unter zu viel Druck zu setzen im Sinne von, ja, ich muss meinen Körper lieben können. Also das ist dann vielleicht auch, wenn ich meinen Körper ablehne, erstmal ein bisschen zu viel.
Ein sehr weiter Weg, ne?
Ja. Genau, aber ich kann mir das natürlich nach und nach auch erlebbar machen, indem ich ganz bewusst mich entscheide, gegen diese innere Stimme zu gehen, die mich selber so runterputzt und zu sagen, nein, ich schenke meinem Körper und mir selbst jeden Tag aufs Neue Wertschätzung und Liebe. Ich feiere meinen Körper jetzt, nicht erst, wenn ich 3 Kilo weniger habe. Ich feiere ihn, indem ich ihn pflege, indem ich ihn streichle, creme, in Düfte einhülle, ihn genussvoll erlebe durch vielleicht Yoga, vielleicht Tanzen oder welche Bewegung auch immer sich für mich sinnlich und genussvoll anfühlt. Ich kleide ihn schön, ich schminke ihn schön, ich verwöhne ihn. Vielleicht habe ich Solosexualität und entdecke ihn neu und ich mache das eben nicht, um mich endlich schön genug zu fühlen, sondern weil es ein Ausdruck von Liebe ist, die ich mir selber schenke. Also das ist eine ganz andere Herangehensweise. Und natürlich, ich finde, das muss man sich auch bewusst machen. Es hilft total, ein Gegenüber zu haben, mit dem ich mich dann in eine Intimität begebe. Ein Gegenüber, das mit einem liebevollen Blick auf mich schaut. Also wenn ich dann einen Partner oder eine Partnerin habe, die auch noch an mir rumkritisiert, weil sie irgendwas nicht schön findet, dann ist das natürlich völlig kontraproduktiv. Also manchmal braucht es dann auch erstmal ein Gespräch in der Beziehung oder so eine Art Regenmantel, den emotionalen Regenmantel, den ich mir selber überziehe, wenn ich merke, also mein Partner, meine Partnerin kriegt das aber noch nicht hin, auf mich so liebevoll zu schauen, wie ich es selbst verdient habe.
Ja, wie ich es selbst verdient habe, ne?
Ja.
Das ist das Stichwort. Also ja, wir haben ja auch im Vorgespräch schon gesprochen, als ich Ihnen so ein bisschen erzählte, was wir uns für diesen Podcast wünschen, dass der ein Raum ist, der wirklich wie so ein Luftballon, der sich immer weiter aufbläst, sozusagen wirkt auf das Selbstvertrauen der Frauen, die uns hören, dass man sich einfach diesen Raum erarbeitet für die eigenen Bedürfnisse, für die eigene Akzeptanz des Körpers. Das wäre mir ein großes Anliegen, dass uns das heute mit dem Gespräch ein bisschen gelungen ist. Ich danke Ihnen total, dass Sie sich die lange Zeit genommen haben, mit mir so ausführlich darüber zu sprechen.
Ja, vielen Dank an Sie.
Ja.
Spannende Fragen, die wir uns angeschaut haben.
Wir haben sie nicht alle gelöst, aber ich hoffe, wir haben so ein bisschen das Thema umkreist und vielleicht ein paar Türen geöffnet, sodass die eine oder andere sich daraus was mitnehmen kann. Ich danke Ihnen sehr. Ich danke euch auch fürs Zuhören. Wir freuen uns wahnsinnig über die netten Bewertungen auf den Plattformen und auch über die unheimlich nette Post, die wir jetzt schon bekommen und freuen uns weiterhin über Post, auch gerne mit ganz konkreten Fragen an podcast@brigitte.de. Und bis wir uns wieder hören, vielen Dank, Frau Dr. Büttner.
Vielen Dank an Sie.
Vielen Dank an euch da draußen und viele Grüße aus der Mitte des Lebens. Thank you.